kleine Nerds.
Okay, willkommen bei zwei kleine Nerds.
Plus eins.
Plus eins wieder mal. Wir haben uns jemanden mitgebracht. Mein linker Platz ist nicht frei. Doch, der ist frei, weil wir haben jetzt so viele Stühle hier im Büro. Aber einer danach sitzt unser Gast. Vielleicht magst du ein bisschen was sagen, wer du bist, was du machst. Warum bist du hier? Genau.
Ja, vielen Dank, Pablo. Wer bin ich? Hendrik Heidmann, ich bin Rechtsanwalt in Frankfurt. Lebe jetzt schon relativ lange in Frankfurt auch, bin zwar kein geborener Frankfurter, aber wie man so schön sagt, so eingeplackt. Habe auch eine Frankfurterin geheiratet, die schon ewig hier ist, auch in der dritten Generation, auf vierten sogar. Ja, ich bin selber 2003 hier hingekommen, war damals kurz vor dem ersten Staatsexamen, hatte vorher mal in Saarbrücken und Mannheim studiert und habe dann erstes Staatsexamen hier gemacht, zweites, promoviert an der Goethe auch und ja, bin angefangen zu arbeiten, habe unterschiedliche Stationen hinter mir und bin jetzt seit 11 Jahren selbstständig und berate da im Wesentlichen Betriebsratsgremien, aber auch Geschäftsführer. So ein bisschen mit dem Schwerpunkt auch Implementierung von Software, Software insgesamt, aber eben auch von Releases, die dann eingespielt werden oder Updates, die dann kommen und so weiter. Bin auch im anderen Bereich noch tätig, stark so im Restrukturierungssektor, aber eben auch so in diesem Softwarebereich. Ja, genau.
Und passend zum Titel des Podcasts Zwei kleine Nerds, kann man ja auch mal erzählen, warum kennen wir uns eigentlich? Nicht nur hast du in meinem Star Wars Fanfilm-Projekt mitgespielt, sondern wir beiden sind eine Dune-Imperium-Brettspielrunde und treffen uns alle 4 Wochen noch mit dem Andreas zusammen und nerden gerne mal ab zusammen. Ne? Deswegen bist du der dritte kleine Nerd heute.
Ja, genau, das hat mich super gefreut. Ich hatte mir die Spiele dann gekauft hier in Frankfurt am Eschesheimer Turm bei einem 3T.
Shoutout beim T3,
T3, so rum heißt es, genau. Ja. Und da hatte ich mir dann, war angefixt, hatte als Kind mal das Buch gelesen, den ersten Teil. Und dann habe ich die Filme, die jetzt kamen, wieder geguckt und war ganz begeistert und habe mir dann die Spiele geholt. Und dann haben wir uns irgendwie kennengelernt in dieser Phase und seid ihr mit auf den Zug aufgesprungen dann gleich.
Genau, ich glaube, wir haben uns da beim Inder in der Jordanstraße kennengelernt, ne? Weil du warst mit Andreas Mittagessen.
Und genau, stimmt, korrekt, ja.
Und da sind wir direkt runter in den Filmkeller und du hast direkt an dem Tag noch das Kostüm anprobiert, was du dann auch im... Du warst im
Star Wars Film,
du hast Garinda angespielt.
Genau. Genau, der Mann mit der Nase,
Ja, und du machst heute den Auftakt zu unserer kleinen... Ist jetzt auch, also ne, zu unserer kleinen Jura-Miniserie, die wir geplant haben. Ne, wir haben dann irgendwann im September, Oktober geplant, noch deine Cousine zu Gast. Und heute hat sich ganz frisch ergeben, vielleicht gibt es sogar noch einen Teil 3 zu KI-Verordnung.
Ja.
Vielleicht dann irgendwann Richtung Winter mal gucken.
Ja.
Und du machst den Auftakt heute.
Und welche Spart oder welcher Bereich macht dir mehr Spaß? Das ist die Software-Geschichte oder diese Restrukturierungsgeschichte?
Also in der Restrukturierung ist, ich sag mal, da ist mehr Speed in der ganzen Sache drin, weil das in der Regel innerhalb von kurzer Zeit mit sehr viel Druck gelöst werden muss.
Heißt das auch so schön ein bisschen nochmal, also auch so Fusionen heißt Restrukturierung?
Ja, okay. Ja. Also alles, was man in Umstrukturierung verknüpft, das können natürlich einmal so Unternehmenstransaktionen sein.
Ja.
Aber das kann auch betriebsinterne Umstrukturierung sein. Abteilungen werden zugemacht, zusammengelegt oder sowas in der Art. Es muss nicht mehr Personalabbau sein. So, es kann einfach sein, dass die Strukturen insgesamt sich verändern.
Ja.
Inhaltliche Neuausrichtungen und so weiter. Da ist meistens sehr viel Zeitdruck dahinter. Deswegen ist da sehr viel Geschwindigkeit sozusagen in diesem Thema. Das macht es, finde ich, interessant, weil bei allem Druck, der auch Stress verursacht, keine Frage, die Leute meistens gewillt sind, relativ offen miteinander umzugehen. Also es wird weniger taktiert, weil man aufeinander angewiesen ist. Ja. Also die Parteien, seien es jetzt Betriebsräte, Konzerne, Betriebsräte und Geschäftsführung, natürlich hat jeder seine eigenen Interessen und das sind ja keine Freundschaften, die dann da sozusagen geschlossen werden, das ist schon klar, ne? Aber es ist nicht so, dass man da in so einem Grabenkampf irgendwie permanent liegt, sondern man versucht, dieses Thema doch relativ zügig dann auch für alle Beteiligten gewinnbringend auf die Reihe zu kriegen. Und aus meiner Perspektive gesprochen, man bekommt sehr viel Einblick in das Unternehmen, weil sonst bist du gerade bei so einer Software-Implementierung in der Regel erstmal nur ausschnittsweise mit einem Unternehmen konfrontiert. Und bei einer Umstrukturierung kann das durchaus sein, dass du da einen Gesamtüberblick für so eine Unternehmensgruppe bekommst oder zumindest in einer einzelnen Entity, wie man so schön immer sagt. Ne?
Das hat auch, also gerade Fusion, dann wahrscheinlich auch einen riesen IT-Anteil dann, oder? Ne? Weil in der Regel hast du ja wahrscheinlich zwei Buchhaltungssysteme, zwei SAPs, zwei Data Lakes, zwei alles doppelt und musst irgendwie gucken, dass du es zusammenführst. Da ist wahrscheinlich auch ein riesen IT-Anteil immer dabei.
Oder? Auf jeden Fall. Und ehrlich gesagt ist das auch ein Stück weit daraus entstanden, dass ich diese Themen eben auch separiere und separat jetzt mitmache.
Okay.
Weil ursprünglich tatsächlich mal eben die Restrukturierung bei mir im Fokus gestanden hat, neben so allgemeinen arbeitsrechtlichen Aspekten, die ich dann auch so bearbeite. Aber das ist der Schwerpunkt. Und dann im Zusammenhang mit der disruptiven Veränderung unserer Gesellschaft, wie man so schön sagt, sind eben auch diese IT-Themen einfach mehr geworden. Und dass bei den Umstrukturierungen auf jeden Fall Umstrukturierungen auch verursacht werden, zum Teil durch das Umwälzen einer IT-Landschaft oder das Implementieren einer neuen IT-Landschaft, die vorher so gar nicht vorhanden gewesen ist. Ne? Also ich habe gerade vor, ist noch gar nicht lange her, so nach dem Urlaub, jetzt bei einem japanischen Unternehmen hier in der Umgebung, begleite ich da jetzt gerade ein Gremium. Die sind jetzt gerade dabei, erstmalig ein ERP-System einzuführen.
Okay, krass.
Die sind in Japan, sind die riesengroßen, Riesenunternehmen.
ERP ist krass. Königsdisziplin, so mehr oder weniger von der Komplexität, ne?
Ja.
ERP und CRM, so, ja.
Und die haben aber hier sozusagen in Deutschland in einer kleineren Einheit gearbeitet, die Excel-basiert aufgestellt gewesen sind. Mhm. Kann man sich gar nicht vorstellen.
Krass, doch, kann ich mir
vorstellen. An einem Riesenkonzern, ne? International agierend.
Genau.
Ich löse in meinem Projekt gerade auch in einem Laden mit 3000 Mitarbeitern eine Excel-Datei mit über 50.000 Zeilen durch eine webbasierte Software ab. Und mit der Datei haben die jetzt einfach 10 Jahre gearbeitet. Und die liegt auf dem Fileshare irgendwo. Da sind zwar mehrere Leute, die mit dieser Datei arbeiten, aber es hat immer nur einer Schreibzugriff. Alle anderen dürfen nur lesen.
So. Zugucken.
Ja. Und da denkst du so, warum seid ihr zu viert? Es kann eh immer nur einer arbeiten. Und jetzt mit der Software können die das erste Mal wirklich parallel arbeiten. Und wir haben da auch so coole Features gebaut, wie wenn du einen Datensatz öffnest, dann siehst du, welcher Kollege wann den zuletzt bearbeitet hat, ne, damit keine Arbeit doppelt macht. Weil jetzt kommen auf einmal erst so Gedanken bei denen so, ja, aber wenn jetzt, ist ja geil, dass wir jetzt parallel arbeiten können, aber was, wenn wir jetzt zwei Leute gleichzeitig den gleichen Fall machen, dann ist ja Unsinn, machen wir doppelt ab, dann haben wir das Feature eingebaut. So. Aber ja, also long story short, ich kenne das gut, dass einfach Excel ist so krass weit verbreitet, weil es halt jeder kann und jeder selber machen kann. Es ist so einfach, wenn deine IT ist ja oft auch, ne, gerade in Konzernen und Behörden ist es ja oft auch so ein politisches Thema, dann dauern Sachen lange oder Lösungen werden nicht gebaut aus Budget oder politischen Gründen oder nicht so schnell gebaut, wie sie gebraucht werden. Und wie schnell und easy ist es dann, ey, wir stricken uns in Excel was selber.
Ja,
genau. Gerade wenn du dann mit Visual Basic noch irgendwie crazy Makros dran programmieren kannst, die dir dann irgendwelche abgefahrenen Berechnungen machen und so. Ey, was ich da schon an Schatten-IT-Lösungen gesehen habe, die dann einfach auch nicht mehr so einfach aus dem Unternehmen rauszubekommen waren.
Ne? Ja, also ist in dem Fall, den ich jetzt vor Augen habe, ein Stück weit ähnlich, auch so eine Vertriebsgesellschaft. Und da hat man eben den Fokus mal drauf gelegt, zu sagen, wir müssen in Deutschland erstmal Geschäft generieren. Dass mal Geld reinkommen sozusagen.
Ja. Und so lange nehmt ihr Excel.
Genau, dann nehmen wir sozusagen die Grundausstattung, mit der wir alle irgendwie nur ein bisschen Fundament
haben. Hier hast du einen Stapel Papier und einen Kugelschreiber, jetzt mach erst mal.
Genau. Und aus diesem Steinzeitalter ist man zumindest IT-technisch gesehen nicht rausgekommen
die ganze
Zeit. Ne? Und das ist, glaube ich, auch so ein Thema. IT kostet halt auch erstmal Geld. Sozusagen in der Anschaffung, aber dann natürlich auch eben im Unterhalt, wenn es dann noch gecustomized werden muss, sowieso.
Und das ist aber auch ein größerer Konzern und es geht jetzt nur um die deutsche Niederlassung.
Ja, genau.
Also eigentlich sollte man ja erwarten, dass in so Fällen einfach schon Konzernlösungen da sind, die neue Niederlassung einfach mehr oder, okay, klar, man muss immer Lizenzen kaufen, aber einfach mitnutzen kann, mehr oder weniger ohne großen Aufwand. Ne?
weiß ich nicht, was da in Tokio genutzt wird, keine Ahnung. Das weiß ich nicht. Ist jetzt auch eine davon unabhängige ERP, die eingeführt. Ich glaube, man hat sich für Oracle irgendwie entschieden am Ende. Ja.
Oracle-Lösung. Okay. Und das ist dann aber so ein Projekt dann aus der Perspektive Software-Einführung, Mitbestimmung, Betriebsrat und nicht Restrukturierung.
Ja, genau, korrekt. Okay. Genau.
Ja. Also ich hab auch in verschiedenen Projekten jetzt immer mal Berührungspunkte dazu gehabt. Ich habe jetzt sogar kürzlich, was mich auch sehr gewundert hat, aber ich wurde als Externer gebeten, die Betriebsratsanträge zu schreiben. Also wir haben die Software entwickelt oder ich war sozusagen Projektmanager für die Entwicklung dieser neuen Software und bin dann auch in dem Zuge gebeten worden, ey, wir müssen jetzt die noch vom Betriebsrat freigeben lassen, dass die benutzt werden darf. Mhm. Sebastian, schreibt mal die Betriebsratsanträge. Das hat mich sehr überrascht, weil ich hatte das irgendwie so eher so bei den Internen vor Ort. Das hat mich gewundert, dass das auch ein Externer machen kann. Aber ich muss sagen, also ich habe zwei Anträge und der erste ist schon durchgegangen. Also die erste Software ist schon genehmigt vom Betriebsrat, die wird jetzt auch schon produktiv genutzt. Also ich habe scheinbar nicht alles ganz falsch gemacht. Mhm. Aber ich fand es mega spannend, weil ich hatte, also es ist ja so eine komplett neue Welt, wenn du so als Freelancer, das sind ja so Behörden- und Konzernprozesse, mit denen wir eigentlich als Einzelkämpfer oder wir jetzt hier als 2-3-Mann-Unternehmen nicht so viel Berührungspunkte haben. Ne, ab wann brauchst du einen Betriebsrat? Wie viele Mitarbeiter?
Ja, das Gesetz. Das Gesetz hat da relativ niedrige Hürden angesetzt. Es reicht schon, wenn 5 Arbeitnehmer in einem Betrieb tätig sind, aber das ist nur die rechtliche sozusagen Einstiegshürde. In der faktischen Verteilung sieht das anders aus in Deutschland. Also die großen.
Also mehr oder weniger dann faktisch?
Deutlich mehr.
Mehr, okay.
Ja, also die KMUs, die kleinen mittelständischen Unternehmen, haben in Deutschland eher weniger Betriebsräte, aber die großen Unternehmen, die Konzerne, ja.
Also wir sind 2 Inhaber, 1 Mitarbeiter und 2 Minijobber. Also wir können guten Gewissens sagen, wir brauchen noch keinen. Okay. Nee, aber also einfach eine Welt, mit der ich sonst nicht so viel Berührungspunkte habe. Und es war schon mal super spannend, so einen Antrag überhaupt mal zu lesen. Die haben ja dann so einen Fragenkatalog vom Betriebsrat, da sind da irgendwie 10 Fragen und du musst halt zu jedem irgendwie einen Textblock machen. Ne? Und dann geht es halt um so Themen wie, was werden da für Daten erfasst, was werden da für personenbezogene Daten erfasst.
Ja.
Nicht nur von Mitarbeitern, aber auch natürlich von externen, was weiß ich, Kunden, Partnern, wie auch immer.
Ja.
Wer kommt an diese Daten ran? Was gibt es da für Hürden? Wo liegen die? Wo werden die technisch gehostet? Inwiefern können da auch Entwickler oder Datenbank-Admins drauf Zugriff erhalten? Sind das nur interne Entwickler oder sind das auch externe Entwickler, die da Zugriff erhalten können? Dann geht es um die Logdateien. Ne? Inwiefern wird in den Logdateien protokolliert, wer sich wann einloggt und auf welchen Button klickt? Zu was werden diese Daten benutzt? Können die systematisiert ausgewertet werden, ja oder nein? Werden die nur zur Fehlerbehebung benutzt, ja oder nein? Wenn sie zur Fehlerbehebung benutzt werden, werden sie dann vorher anonymisiert und so?
Ja.
Das war schon irgendwie ein kompletter riesiger Kosmos, so, der für mich jetzt dann auch erstmal neu war. Fand ich nicht unspannend, mich da mal einzuarbeiten. Es klingt erstmal ein bisschen trocken, aber...
Ja, also das Thema Software-Einführung ist in der Tat so eine Mischung aus einmal der technischen Seite, die du ja naturgemäß sehr gut bedienen kannst sozusagen, ich jetzt mal deinen Fall gerade so ein bisschen für mich reflektiere, und auf der anderen Seite aber einer rechtlichen Beurteilung auch. Und auf der rechtlichen Ebene spielt das Thema Datenschutz im Grunde immer eine ganz, ganz entscheidende Rolle.
Mhm.
Und das Thema Betriebsverfassungsgesetz eben auch, wobei man sagen muss, das Betriebsverfassungsgesetz hat da so eine Vorschrift in Paragraphen 87 versteckt, Absatz 1 Nummer 6, die sozusagen die Tür aufmacht für die Betriebsratsgremien, überhaupt hier mitbestimmen zu dürfen. Und dann in der eigentlichen Ausformulierung einer sogenannten Betriebsvereinbarung, von der dann immer so die Rede ist oder das, was am Ende so eines Verhandlungsprozesses meistens eben steht, also so eine Art von Gesetz im Betrieb, so nennt man das so ein bisschen, der Datenschutz im Vordergrund. Also es geht dann inhaltlich auf der rechtlichen Ebene jedenfalls ganz häufig um Datenschutzthemen und da spielt dann die EU-Datenschutzgrundverordnung eine große Rolle und das Bundesdatenschutzgesetz. Diese beiden Rechtsquellen stehen da so ein bisschen im Vordergrund. Da muss man dazu sagen, dass beide eben einen wesentlichen datenschutzrechtlichen Impetus haben und weniger einen arbeitsrechtlichen oder sogar einen Arbeitnehmerdatenschutzrechtlichen hätten. Deswegen sind diese Fragen, die du gerade formuliert hast, wer ist oder wessen Daten sind außerhalb der Mitarbeiter hier vielleicht noch betroffen, durchaus berechtigt, weil das eben auch die Stoßrichtung der datenschutzrechtlichen Normen in Deutschland ausmacht. Mhm.
Und kannst du uns mal mitnehmen, also wenn du jetzt sagst, großer internationaler Konzern führt jetzt ein ERP-System ein, was ist dann deine Rolle bei dieser Einführung? Also wo, was sind die Fragen, wo man dich dann hinzuzieht und sagt, ey, wir brauchen jetzt hier deinen Legal Input und sonst können wir hier nicht weitermachen?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Es hängt so ein bisschen immer von der Konstellation ab. Also manchmal, wenn es sozusagen etablierte Protagonisten gibt, die dieses Thema schon mehrmals gemacht haben, also die Einführung einer Software per se, meine ich jetzt, ja, dann wissen die schon so ein bisschen, wie der Hase läuft. Also dann ist es so ähnlich, wie Sebastian das eben beschrieben hat. Dann hat man schon so ein paar Fragen im Kopf auf der Gremiumseite. Auch die Personalmitarbeiter haben die schon im Kopf. Die wissen, naja, darüber müssen wir mal reden. Nämlich dieses Thema Archivierung, dann Pseudonymisierung. Also diese Begriffe verstecken sich ja so ein bisschen hinter dem Fragenkatalog, den du gerade angesprochen hast auch. Und wer hat Zugriffsrechte und, und. Wenn das der Fall ist, dann laufen die Einstiegsverhandlungen relativ schnell und dann kann man als Anwalt auch ganz gut andocken, direkt in der datenschutzrechtlichen Unterstützung. Meistens ist dann die Frage, ob ein Betriebsrat mitbestimmungsberechtigt ist oder nicht, gar nicht mehr streitig, sondern heißt, ja, ja, klar, kennen wir ja, wir sind ja so schon, sitzen ja schon zum 10., 11., 12. Mal hier. Der Dr. Heidmann hier, unser Anwalt oder der Anwalt des Betriebsrats in dem Fall oder dann eben von der Geschäftsführung, ja, der ist ja jetzt auch schon ein paar Mal dabei gewesen, dann läuft das so. Ne? Wenn das auf der grünen Wiese neu entsteht, dann ist das für viele erstmal ja, so ein Abstecken von Claims, so nenne ich das jetzt mal. Also erstmal mal gucken, okay, wie weit lassen wir den anderen jeweils gehen, ohne unsere eigenen Interessen sozusagen zu verlieren, aber eben auch das ganze Projekt nicht zu gefährden. Weil es geht in diesen Verhandlungen, anders als in anderen Verhandlungen, wenn es um Personallabor geht zum Beispiel oder so, wo es da häufiger mal härter auch zur Sache geht, eher um den Austausch miteinander, wie machen wir es denn jetzt eigentlich? Und ich bin von meiner Ausbildung her auch noch Wirtschaftsmediator. Ich arbeite auch immer mal wieder als Mediator und das kann ich ganz gut in diese Gespräche einfließen lassen, dass ich sozusagen über eine interessenorientierte Betrachtung dann reinkomme in dieses Feld und dann auch weniger dann immer hier irgendwelche Urteile hochziehe und sage, da steht das und das, weil das braucht es in dem Moment weniger. Okay. Es braucht mehr so ein wie kommen wir zueinander sozusagen.
Ja, ne? Eher lösungsorientierter
anstatt. Genau. Kooperationsthema steht groß im Mittelpunkt aus meiner Sicht. Und dann ist natürlich sozusagen die technische Seite noch das Thema. Die technische Seite kann ich im Einzelfall manchmal mitbedienen. Also Office 365 habe ich manchmal auch schon mal mit und schon häufiger mal sozusagen verhandelt. Da kann ich das eine oder andere auch dazu sagen. Aber eine tiefergehende technische Betrachtung kann man eigentlich nur durch einen weiteren Sachverständigen in den Griff kriegen. Das heißt also, man lädt zum Beispiel jemanden vom Anbieter dazu. Wenn da eine Agentur dazwischen steht, müssen die das leisten, also ein Vermittler. Oder jemand aus dem Haus, das heißt also aus der IT-Abteilung idealerweise, die dann eben auch mal sagen, okay, welche Schnittstellen haben wir denn jetzt zu welchen Systemen eigentlich? Ja. Denn so eine neue Software muss sich ja einfügen in ein bestehendes System. Und die Schnittstellen können durchaus auch datenschutzrechtliche Fragen aufwerfen und dafür braucht man einen Katalog an möglichen Verbindungen zu anderen Systemen. Oder die Fragen beantworten müssen, wer hat denn jetzt überhaupt Zugriffsrechte und was passiert denn bei der Nutzung eigentlich der Software? Also kann es sein, dass dann doch irgendjemand überwacht werden kann möglicherweise, indem man einen Mausklick irgendwo tätigt und das kann jemand außerhalb der Administratorenebene auch noch nachvollziehen zum Beispiel oder so. Ne? Und da braucht man dann auch nochmal einen technischen Sachverstand.
Weil es kann ja auch bei sehr komplexer Software auch schon sehr, sehr aufwendig werden. Gehst du dann alleine rein oder hast du ein Team? Und vor allem, wie, also du musst ja dann auch die Software gezeigt kriegen.
Absolut, ja.
und auch erklärt kriegen und sagen, wir machen jetzt das, da kommen die Daten da rein, dann wird es hier verarbeitet, dann geht es ein Drittanbieter, der macht mit den Daten sowas, dann am Ende kommt ein PDF raus oder sowas, um das überhaupt bewerten zu können.
Weil ja, absolut.
Das wüsste ja gar nicht, an welcher Stelle jetzt es kritisch werden könnte.
Ja, absolut.
So, jetzt hat uns gerade der Getränkelieferant kurz unterbrochen, aber das ist die Gelegenheit,
aber wo
Getränke? Mal Getränke zu klären. Ja, das haben wir komplett vergessen. Also wir haben heute Rothaustag. Mhm. Wir haben einen Eiszäpfle und einen Weizenzäpfle. Bier meines Studiums. Prost.
Prost. Ich öffne mal.
Deins ist alkoholfrei, glaube ich.
Ne? Ja. Prost. Kann das sein, dass ziemlich viel Bier in deinem Studium getrunken wurde?
Ja.
Aber immer, weil du sagst immer so.
Ja, okay, Welde und Rothaus.
Weil immer, das hatten wir auch im Studium.
Welde und Rothaus waren so die zwei Biersorten. Halt Heidelberg, ne? Ich meine, wir haben schon Rothaus getrunken, bevor das so deutschlandweit hip war.
Ja, genau.
Also als ich Rothaus getrunken habe im Studium, da gab es das wirklich nur so in der Kurpfalz bis Schwarzwald runter, so die Ecke.
Cool. Ich habe ja in Mannheim studiert und da war das gar nicht so ein Thema, ehrlich gesagt.
Ja, ihr Mannheimer wart auch schon immer komisch.
Ja, das ist irgendwie anders. Wenn man aus Heidelberg kommt.
Ich hatte eine Vorlesung in Mannheim. Da mussten wir einmal die Woche mussten wir nach Mannheim für das Fach interdisziplinäre Kompetenzen.
Okay.
Oh Gott, was haben wir jetzt gehasst.
Ist aber auch geil.
Mannheim war komisch, der Prof war komisch. Dann da irgendwie 40 Minuten mit der 5 immer hindonnern. Wasser, alles irgendwie, das hat mich angekotzt.
Mannheim ist halt so eine BWL-Audi, ne? Das sind 50% aller Studenten waren irgendwie Betriebswirte.
Ja, und dann diese Schachbrettstraßen. Ich hab mich da nie zurechtgefunden.
Mhm. Was soll denn das? Ja.
Was? Ganz schlimm.
Was soll das?
Ganz schlimm. Nee, wir sind ab und zu sind wir mal ins Kino, weil Heidelberg, also inzwischen gibt es ja ein Kino in der Bahnstadt, aber so die ersten Jahre in Heidelberg gab es nur halt Programmkinos, ne? Wenn so. Klar, für so Arthouse-Filme war das cool, aber wenn man mal irgendwie Spider-Man sehen wollte, dann musste man halt nach Mannheim. Also das und diese eine Vorlesung, das waren meine einzigen Gründe, nach Mannheim zu fahren. Also,
aber ich habe es immer ungern gemacht. Bin ich auch manchmal gegangen, habe ich tatsächlich, wo du es jetzt gerade ansprichst.
Waldorf wahrscheinlich, ne? Da gibt es doch diesen fetten Palast, oder? Wir sind auch manchmal nach Waldorf gefahren.
Also ich habe, in Mannheim selbst, also direkt in Mannheim, in den Quadraten. Ich weiß nicht mehr genau, wo es war.
Ja, dann waren wir bestimmt mal im selben auf jeden Fall.
Ich habe da noch bildlich vor Augen, wie ich da den ersten Teil von Herr der Ringe geguckt habe, damals mit Freunden zusammen. Und
das war 99 oder 2000 oder so, ne?
Ja, 2000, 2001 irgendwie so.
Irgendwie so um den Dreh, ne?
Ja.
Du weißt, das ist ungefähr mit Episode 1 auch ein Jahr plus minus so zusammenfiel.
Und das habe ich als sehr, also bis heute noch als sehr beeindruckend so in Erinnerung.
Ja.
Das hat mich schon ziemlich geflasht damals, ja.
Find ja, der gut. Ist auch bis heute noch
ja, ist schon geil,
gut Film guckbar. So. Der, die Effekte haben ja kaum nachgelassen.
Ja.
Im Gegensatz zu anderen Machwerken aus der Zeit. Was trinkst du denn?
Ich habe Getränke mitgebracht aus Griechenland.
Green Cola.
Genau. Und ich trinke eine Green Cola Zero Zero. Also quasi das Pendant zur Coca-Cola Zero Zero.
Und aber du bist dir sicher, dass wir die noch nie hatten im Podcast?
Das weiß ich nicht, aber ich glaube schon.
Wir müssen uns mal eine Strafe überlegen, was passiert, wenn jemand doppelt was trinkt.
I like. Dann muss er das nächste Mal nochmal doppelt dann auch wieder trinken.
Ja, oder einmal nackt ums Büro rennen oder so.
Oder so, ist eigentlich fast gleich. Okay.
Wo waren wir stehen geblieben?
Wir waren bei der Frage, ob du die Sachen alleine machst oder genau, im Team. Richtig, ja. Und auch, dass du uns mal mitnimmst, bei so komplexen Softwarelösungen musst du ja auch dann, ne, irgendwie eine Art Schulung kriegen oder ein Tutorial oder mitgenommen werden von einem Entwickler oder ich weiß halt nicht, um zu sehen, wo sind potenzielle Risiken.
Genau, absolut. Also das Bundesarbeitsgericht hat seine Einstiegshürden sozusagen, ab welchem Zeitpunkt die Betriebsparteien miteinander reden sollten oder anders ausgedrückt der Betriebsrat sein Mitbestimmungsrecht geltend machen kann, ermöglicht erst nachdem feststeht, welche Software es sein soll, also vom Zeitpunkt her. Es kann aber auch sein, es gibt Betriebe, in denen sozusagen die Gremien und die Unternehmensseite bereits zusammensitzen im Rahmen des Pitches. Das heißt also, wenn jetzt 2, 3, 4 Anbieter beim Pitch eben sich präsentieren, nacheinander präsentieren und sagen so, sie haben uns den Auftrag gegeben, sie wollen eine ERP-Software haben, das ist unser Produkt, das bieten wir eben hier an und das können wir auch auf entsprechende Nachfrage customizen. dann sitzen manchmal eben auch die Parteien schon zusammen und gucken, okay, der Ersteindruck zählt dann ja auch in dem Zusammenhang und beide können abgestimmt miteinander sich überlegen, welche Variante man jetzt vielleicht für sinnvoll erachtet. Das heißt also, wenn das in diesem Stadium schon beginnt, dann sind alle im Grunde genommen schon ein Stück weit abgeholt im Rahmen der Erstpräsentation für das Produkt. Wenn es dann erst sozusagen nach Entscheidung, also nach dem Pitch zur einer tiefergehenden Auseinandersetzung mit dem Produkt kommt, dann geht das in der Tat nicht ohne Unterstützung von technisch versierten Menschen. Das hatte ich ja eben schon mal angedeutet. Da muss jemand eben vom Anbieter kommen oder vom Vermittler oder aus der IT-Abteilung oder alle zusammen und müssen sozusagen beide Parteien, also Geschäftsführung und Betriebsrat, abholen. Denn das ist gerade bei einer ERP-Systematik zu defizil, als dass man das irgendwie als normaler Stakeholder, wie man immer so schön sagt, im Unternehmen das auf die Reihe kriegen könnte. Als Anwalt, der unterstützend dem Kontext datenschutzrechtliche und arbeitsrechtliche Maßnahmen über einem technischen Mantel versucht zu vereinen, geht das über die eigenen sozusagen Kompetenzen natürlich hinaus. Das kann man als Anwalt nicht leisten, das geht nicht. Für die rechtliche Beratung ist das als Einzelanwalt möglich, das kann man machen. Da braucht man jetzt nicht irgendwie einen riesen Staff hinten dran oder sowas. Es gibt natürlich Einheiten, die kommen dann mit zwei oder drei, die werden auch alle dann doppelt und dreifach abgerechnet, ja. Das ist sicherlich auch für mich immer so ein Kostenargument zu sagen, braucht man nicht. Man braucht es in der Regel faktisch auch nicht. Ja. Und das, ja, das muss man ehrlicherweise ja auch sagen. Ja,
you heard it here first.
Ja. Und ja, ich unterstütze dann eben als einzelner Anwalt den rechtlichen Part dabei oder den Prozess aus rechtlicher Perspektive, so rumgesprochen. Ja.
Aber nochmal, ich muss an einer Stelle nochmal kurz einhaken. Also, das Arbeitsgericht, hast du gesagt, sagt, der Betriebsrat muss erst zwingend dann eingeschaltet werden, wenn die Wahl für das Produkt schon gefallen ist. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, alles andere, was vorher passiert, ist im Grunde ein freiwilliges Thema. So ein bisschen Agreement untereinander zu sagen, ja, kommen Sie beim Pitch schon mal dazu, dann können Sie die Entscheidung mittreffen. Das ist rechtlich nicht erzwingbar. Das ist eine freiwillige Angelegenheit.
Also aus meiner Projekterfahrung halte ich das für krass, weil, also das, was ich jetzt erlebt habe, da geht es ganz oft um Barrierefreiheit, wie eine WCAG und BITV und wie die Dinger alle heißen. Mhm. Und die Qualität, wie Barrierefreiheit in verschiedenen Softwareprodukten umgesetzt ist, die schwankt so hart, dass ich es fast fahrlässig finde zu sagen, man bindet jetzt den Betriebsrat erst nach der Produktentscheidung ein, weil im Zweifel hat man sich dann ja schon für ein Produkt entschieden, was das super schlecht umsetzt. Und dann bezahlst du ja sechsstellige Summen, wenn es vielleicht sogar mehr für Customizations am Ende von diesem bestehenden Produkt. Und wenn es ein Produkt von der Stange ist, vielleicht ist es gar nicht customizbar. Also wir haben es gerade erlebt, es war jetzt eine selbst entwickelte Software, aber das zugrunde liegende Frontend-Framework, für das der Entwickler sich entschieden hat, das hat halt an gewissen Stellen einfach Schwächen in der Barrierefreiheit gehabt. Und das ist uns mega auf die Füße gefallen. Wir mussten halt 7-8 Mal in die Nachprüfung, was die Barrierefreiheit angeht. Und gewisse Dinge konnten wir gar nicht fixen, weil es das Framework nicht hergab. Es sei denn, wir hätten das Framework nochmal komplett ausgetauscht und komplett das Frontend neu entwickelt. Haben jetzt sozusagen bestanden mit Sternchen und es gibt in einem Jahr gibt es nochmal eine Nachprüfung und dann guckt man halt, okay, haben sich Komponenten in dem Framework inzwischen verbessert, kann man die gegen was anderes austauschen? Das wäre doch super schlau zu sagen, die dürfen schon vor der Produktentscheidung mal mitreden.
Ja, absolut.
Also ist es ja, ist ja fahrlässig.
Also wenn ich da kurz darauf antworten darf, zwei Anmerkungen dazu. Du hast natürlich auf der einen Seite, hast du persönlich als Sebastian Butterweg einen hohen sozialen Anspruch, wenn du dieses Thema gerade anführst. Und zum anderen, was eben viele im, sagen wir mal, eher dann erwerbswirtschaftlichen Kontext auf der Management-Ebene nicht so viele vielleicht dann auch so haben. Und zum anderen ist das auch immer eine Frage, wer ist der Auftraggeber? Also jetzt für dich sozusagen als externer IT-Mitarbeiter oder für mich als Anwalt sozusagen. Ja. Weil wenn ich eher aus einer behördenorientierten Situation komme oder Unternehmen der öffentlichen Daseinsvorsorge, da herrscht nochmal ein anderer Wind als jetzt bei Unternehmen. Ich habe jetzt gerade dieses japanische Unternehmen da vor Augen, die hier stark vertriebsorientiert sind. Also da wird über Barrierefreiheit nicht so viel nachgedacht, sagen wir mal. Ne?
Ist schon eher ein Thema der öffentlichen Hand auf jeden Fall.
Aber für den Bereich
auf jeden Fall ist es ist ja völlig egal. Das war ja auch nur jetzt ein Beispiel.
Ja, ja.
Ich habe auch schon andere Dinge erlebt, wo es zum Beispiel, also wir haben mal eine Jira-Einführung gemacht und da ging es um was Arbeitsrechtliches. Ne? Da hat dann jemand gesehen, oh, in Jira ist ja Time-Tracking ein Standard-Feature. Ne? Und das geht nicht, weil unerlaubte Arbeitskontrolle. Und dann mussten wir, das ist halt im Standardprodukt, dann mussten wir das Feature halt sozusagen über eine Customization aus dem Standardprodukt ausbauen. Nur dann wurde das sozusagen, ich sag mal, genehmigungsfähig.
Und was ist kostenintensiv war natürlich
und arbeitsaufwendig. Ja. Also für mich war es schön, weil ich wurde bezahlt, das auszubauen. So. Aber ist ja egal, was am Ende das Thema ist und ob das eine in der Wirtschaft relevanter ist oder das andere bei der öffentlichen Hand relevanter ist. Aber am Ende müssen diese beiden Parteien ja sich in irgendeiner Form einigen, damit es eingeführt wird.
Ja, absolut.
Und dann ist es ja total fahrlässig zu sagen, eine Partei darf die Produktentscheidung alleine treffen und muss dann die Zustimmung der anderen Partei irgendwie erwirken. Ist ja viel, also vielleicht bin ich da jetzt auch naiv, aber das ganze Unterfangen wird doch viel, oder hat doch eine viel größere Erfolgsaussicht, wenn man einfach so früh wie möglich schon miteinander redet.
Ja, finde also, find ich auch.
Oder bin ich da naiv?
Absolut. Nee, also, seh ich genauso. Und wie gesagt, es wird ja auch in einzelnen Unternehmen gemacht. Unabhängig auch von, wo die jetzt herkommen, die Unternehmen. Sei es jetzt eben im stark vertriebsorientierten Bereich oder der öffentlichen Daseinsvorsorge, das spielt keine Rolle. Es hängt so ein bisschen ab von den Menschen, die da auch auf der Management-Ebene tätig sind und ob die den Blick dafür haben, für sowas. Ne?
Ja, klar, aber meine Frage war ja, also ja, verstehe ich, aber meine Frage ist, warum erkennt das Gericht das nicht an und sagt, nee, die müssen einfach von Anfang an mit am Tisch sitzen?
Ja.
Also hallo Arbeitsgericht, seid ihr dumm oder so?
Also wenn wir von dem Arbeitsgericht sprechen, dann müssen wir mal gucken, dass wir das vom Wording so auseinanderhalten. In der Regel ist es das Bundesarbeitsgericht, das ist das höchste eben arbeitsgerichtliche Institution in Deutschland, sitzt in Erfurt. 10 Senate, gibt es auch einen großen Senat, der darüber gespannt ist und die treffen dann eben wegweisende Entscheidungen, an die man sich im Betrieb zu halten hat. Ja, es ist so ein bisschen so eine zusätzliche Instanz, kann man fast sagen, neben der Gewaltenteilung, die wir in Deutschland haben, gibt es diese besondere Ausprägung im Arbeitsrecht, jedenfalls über das Bundesarbeitsgericht. Mit dem Blick des Bundesarbeitsgerichtes auf das Betriebsverfassungsgesetz muss man sich eben vergegenwärtigen, dass das Betriebsverfassungsgesetz im Wesentlichen eine sozialpolitische Funktion hat. Und die sozialpolitische Funktion eben bis oder sehr häufig in einer reaktiven Situation der Betriebsratsgremien eben endet. Und die Initiative stark sozusagen beim Unternehmen oder beim Arbeitgeber dann eben liegt, etwas zu tun. Für diese besondere Situation bei den Softwareanwendungen gibt es da nochmal eine sogenannte erzwingbare Mitbestimmung, so nennt man das, dass auch der Betriebsrat selbst eigeninitiativ tätig werden darf, um sozusagen eigene Vorschläge einzubringen, eigene Ideen eben auch zu äußern. Aber die Entscheidung, welche Software dann eben getroffen werden, eingeführt werden soll, die trifft eben der Arbeitgeber. Das ist so ein bisschen so diese Wertungsverteilung in dem Gesetz, dass es sehr häufig beim Unternehmen die Entscheidung liegt, für etwas zu tun, also das sogenannte Ob sozusagen, ja, und das Wie, das heißt also das spätere, das Umsetzen des vorher entschiedenen Obs, obliegt dann der Mitbestimmung oder unterliegt der Mitbestimmung, so. Das ist ein ganz häufiger Wertungsgesichtspunkt.
Okay, aber dann, wir reden ja vom Was, also von welche Software führen wir ein und du sagst jetzt, was ist Teil von Wie und ich würde sagen, was ist Teil von Ob?
Ja.
Weil letzten Endes ist es doch auch so, der Betriebsrat kann es ja verhindern, ne? Der kann ja sagen, wir stimmen dem nicht zu.
Ja.
Oder habe ich das falsch verstanden?
Also ja, natürlich, man kann erstmal sagen, man stellt sich da auf die Hinterbeine und sagt, nö, also finden wir jetzt alles nicht so doll, gibt es ja auch durchaus. Und dann sieht das Gesetz eben so einen innerbetrieblichen Konfliktlösungsmechanismus vor, die sogenannte Einigungsstelle.
Ja.
Die Einigungsstelle wird aus Vertretern des Arbeitgebers und des Betriebsrates besetzt und das Zünglein an der Waage ist dann der neutrale Einigungsstellenvorsitzende. Das sind externe Personen, die sozusagen ja so eine Art
Moderator. Kannst du das nochmal langsam sagen?
Einigungsstelle?
Nee, das lange Wort. Neutrale irgendwas Vorsitzende.
Nur diese neutrale Einstellungsperson, eine externe Berater?
Ich ja, das Wort nur so krass. Ich hätte es gerne nochmal gehört. Neutrale Einigungsstellenvorsitzende.
Vorsitzender, ja, genau.
Der neutrale Einigungsstellenvorsitzende.
Ach, ja. Genau.
Landen die wieder einen Juristen ein.
Gut, wir canceln die Serie. Genau. Ja, ist gut.
Sorry, ja, jetzt habe ich dich rausgebracht.
Nee, alles gut. Und genau in so einer Einigungsstelle muss man dann zueinander finden irgendwie. Ne?
Okay. Ja. Aber nochmal, also den Kampf muss ich ausfechten. Als jetzt Geschäftsführung mit dem Betriebsrat.
Ja.
Und jetzt, so wie ich dich verstehe, ist der das jetzt relativ hinten, nach hinten in der Projekteinführung oder Projektumsetzung vom Gesetzgeber beschlossen, dass der Kampf da stattfindet. Und wenn ich ihn eh kämpfen muss, dann kann ich ihn auch gleich am Anfang führen.
Ja, aber ist die Frage, ob man kämpfen muss. Also es kann ja durchaus sein.
Ja, aber die Wahrscheinlichkeit, dass ich kämpfen muss, wird ja höher, wenn ich den Betriebsrat erst sehr spät einbinde, weil dann denken die vielleicht, oh, jetzt sind wir hier außen vor gelassen worden.
Ja.
Wenn ich die früh einbinde, dann ist ja viel wahrscheinlicher, dass es partnerschaftlich abläuft, weil ich einfach früh Mitbestimmung, oder?
Ja, absolut. Das ist auch meine Sichtweise dabei und das ist meines Erachtens auch richtig oder objektiv eben wahr, dass man auf der sozialpartnerschaftlichen Ebene schneller zueinander kommt, je früher und je transparenter man mit Informationen umgegangen ist.
Und das ist ja auch dann deine Sichtweise, die Leute früher so früh wie möglich an dich zusammenzuholen. Hört man dann da auf deine Expertise oder gibt es dann von der geschäftsführenden Seite eher sagen, nee, wir müssen es jetzt hier durchboxen und wir versuchen so spät wie möglich und nee, wir haben jetzt eigentlich keine Lust.
Also sowohl als auch, das hängt
schon beides mal gehabt.
So. Ja, klar, das ist so eine Typenfrage dann auch so ein bisschen. Ne?
Ja.
Also auf beiden Seiten, also auf der Geschäftsführerseite wie auch auf der Betriebsratsseite, wenn das so sehr machtdominierte Menschen dann auch sind, die im Grunde das so als Wettbewerb betrachten und im Sinne des Besiegens des anderen oder so, ne, dann kann das schon mal sein.
Das ist verrückt, ey, weil das kann, also ich denke jetzt so eher so dann auch an die Business-Seite, ne, weil dieser ganze Prozess, der kostet ja dann Geld. Am Ende musst du vielleicht das lustige Wort, da so einen externen Berater reinholen, der kostet ja dann auch wieder Geld, damit dann sich die... Und währenddessen steht das ERP-System, man muss noch oldschool arbeiten, das kostet auch wieder Geld und irgendwie geht dann wieder so ein halbes Jahr rum oder ein Jahr und auf einmal sind wieder sechsstellige Umsätze flöten gegangen, weil man sich nicht einigen konnte, weil es dann, wie du sagtest, ja okay, das ist jetzt geil, das ist hier so irgendwie geiler Kampf jetzt, den kämpfen wir jetzt, aber eigentlich kostet das alles nur Zeit und Geld. Und wenn wir vielleicht das ERP-System nicht einführen, dann sind wir nicht so profitabel. Wäre ja eigentlich besser für uns alle, für das ganze Unternehmen, wenn wir da jetzt irgendwie besser wirtschaften können und unsere Prozesse optimieren können und so.
Ja.
Und aber interessant, dass dann Leute dann vielleicht sogar geil sind, dann so, okay, jetzt hier noch ein bisschen kämpfen.
Ja, aber das ist interessant, dass du das ansprichst, Pablo, weil also es gibt doch meiner Wahrnehmung nach eine Vielzahl von Leuten, die mit einer gewissen Sorglosigkeit über das Geld verfügen, das das Unternehmen zur Verfügung stellt, im Rahmen der Eigenbudgetierung etwa. Ja. Also ein bisschen unter diesem Gesichtspunkt da reingehen, ist ja nicht mein Geld. Das, aber im Grunde in der Verantwortung ja stehen das Unternehmen und das Budget, was da dem zugrunde liegt, aber das ist doch aus meiner Sicht ein häufig anzutreffendes Phänomen.
Krass. Aber wie dumm, weil es ist am Ende ja doch dein Geld, weil von diesem Geld wird ja auch dein Gehalt bezahlt.
Genau. Weil vielleicht kriegst du ja noch einen Bonus. Ich sag jetzt mal, wenn das ganze Ding...
Ja, aber vielleicht kriegst du gar kein Geld mehr, wenn das Unternehmen pleite wird, weil du es mit vollen Händen zum Fenster rausgeworfen hast. So ist.
Ja.
Und sag mal, du hast auch, also hast du schon beide Seiten vertreten? Also du kennst wirklich auch, du kennst die Betriebsrats- und die Geschäftsführerbrille auf das Thema.
Ja.
Okay, spannend. Auch schon mal beim selben Unternehmen? Also jetzt auch zu unterschiedlichen Zeitpunkten? Oder?
Nee, das ist berufsrechtlich auch nicht so einfach, sowas auf die Reihe zu kriegen, sage ich mal. Da muss man sich schon entscheiden, wenn man in einem Unternehmen ist, wen will man da jetzt beraten? Okay, dann bleibt spannend. Man auch dabei.
Spannend.
Also so mache ich es und so ist es, ja. Denke ich, auch.
Was haben wir so moralische Konflikte, ne? Irgendwie so dann,
ja, es gibt auch berufsrechtliche Vorgaben für sowas. Okay.
Ja. Genau. Und ich muss jetzt keinen Namen nennen oder so, aber was war so das?
Ja. Erzähl mal vom krassesten Streit, ja, den du mitgekriegt genau. hast.
So. Okay, gut.
Hau mal eine Anekdote
raus. Komm einfach mal raus. Ja, das, deswegen sind wir doch eigentlich hier.
Vom krassesten Streit, das ist weniger jetzt bei einer IT-Einführung, ehrlich gesagt.
Ja.
Weil das hatte ich ja eingangs erwähnt.
Egal, wir nehmen jeden Gosse.
Wir nehmen jeden Gosse. Also ich habe zu Beginn meiner beruflichen Tätigkeit am Anfang mal sehr viel individualrechtliche Sachen gemacht und habe damals auch für eine Gewerkschaft am Anfang in der Rechtsabteilung gearbeitet und da kommen wirklich abstruseste Fälle zum Teil bei dir auf den Tisch. Und da habe ich dann eben klassische Arbeitnehmervertretung eben gemacht. Und meistens waren das dann eben Kündigungen, also 50% meiner Arbeit waren Kündigungen sozusagen. Und also da sind zum Teil dann auch schon, also da sind Dinge entstanden, wie das Leben sie schreibt sozusagen. Ja. Ich habe einen Fall mal gehabt von einem Mitarbeiter eines großen deutschen Luftfahrtskonzerns, der hier in Frankfurt nicht ganz unbedeutend ist, ja. Einer Gesellschaft, die mittlerweile aus meiner Sicht nicht mehr zum Konzern gehört, aber die hatten damals eben so das Catering übernommen für die Flugzeuge, für die Carrier und haben die dann mit Trolleys beladen und so weiter. Ne? Und da war dann auch jemand dabei, der ist dann mal so beim Drehkreuz, als er dann rausging, ist er dann vom Wachdienst mit zwei Flaschen Wodka sozusagen unterm Mantel erwischt worden und hat das dann abgestritten, dass ihm das alles nicht gehören würde und so weiter. Und dann hat man ihn dann zum Auto begleitet und da lagen dann noch ein paar andere Sachen drin, die auch verblombt waren, mit entsprechend Hinweis auf das Unternehmen, wo er eben gearbeitet hat. Und da sind dann später also Konstrukte draus entstanden, die kann man gar nicht in Worte fassen. Also da hat mich die Ehefrau dann später angerufen, hat er ihr gegenüber natürlich eine Story erfunden, wie das irgendwie da bei ihm auf die Rückbank gekommen ist. Und die Story lautete so, er hatte dann irgendwie im Frankfurter Hauptfriedhof, hätte er sich dann morgens mit jemandem getroffen, den er irgendwie während seiner Zeit, als er mal spielsüchtig gewesen wäre, hätte er mal einen kennengelernt, polnischen Hintergrundes, so, ja, wie hieß der? Ja, Marek hieß der, aha, Marek, ja, völlig untypischer Name für einen Polen. Und Nachname, er wüsste er nicht mehr, aber den hätte er zufällig mal irgendwie wieder getroffen und dann hätten sie sich verabredet und der hätte ihm just an diesem Tage morgens diese zwei Flaschen da verkauft und dann hätte er die sozusagen mitgenommen, hätte es bei sich dann in Spind gepackt und dann später wieder versucht, ins Auto zu laden. Also solche.
Moment, aber das hat er seiner Frau erzählt oder hatte das seinem Arbeitgeber erzählt?
Mir erzählt, dem Arbeitgeber erzählt und auch seiner Frau.
Okay.
Und ich habe ihm dann gesagt.
Und du hast aber ihn vertreten oder den Arbeitgeber?
Ich habe ihn vertreten, ja.
Ihn, okay.
Ja, und ich war dann, aber ich habe dann deutlich zu verstehen gegeben, dass ich das für nicht überzeugend halte, diese Geschichte, ja, und habe dann auch Druck aufgebaut, das ist das einzige Mal eigentlich, wo ich mich da so quergestellt habe, sonst muss man ja mal gucken, dass man das irgendwie auf die Reihe kriegt, das werde ich nicht schreiben, das werde ich einfach nicht schreiben.
Geil.
Ja, werde ich nicht machen.
Krass.
So, und da war er natürlich perplex, das kann nicht sein, sie sagt, hier der Anwalt, sie müssen das noch machen. Ich so, nee, das mache ich nicht.
Zu viele Märchen.
Und hatte dir dann die echte Story erzählt, oder?
Nein, also die Frau hat mich dann ja wie gesagt angerufen. Ich hörte dann durchs Telefon, wie das Kind dann so auf dem kleines Kind auf dem Arm war. Das schrie dann auch immer so ins Telefon rein, weil das ja emotional wurde auch und so. Und er ist dann dabei geblieben bei dieser Story am Ende.
Aber hat er die dann, also du hast sie nicht für ihn vor Gericht vorgetragen, hat er das dann selber gemacht oder hat
genau, wie? Genau. Okay. Es gibt dann in so einem Arbeitsgerichtsprozess gibt es so ein Stufenverfahren, es gibt einen sogenannten Gütetermin, da hat man nur die Klage eingereicht, so eine Kündigungsschutzklage ist klar, vom Umfang nicht groß, ne, so eine Seite lang und dann wird in dem Gütetermin mündlich ausgehandelt, als den Gegenstand des Verfahrens. Und nur wenn man sich da nicht einigt, dann kommt ein sogenannter Kammertermin. Und der liegt dann so 2-3 Monate später, wenn es gut läuft. hat man Schriftsatzfristen und in dieser Zeit muss man dann als Anwalt was schreiben. Und dieses Verfahren ist im Gütetermin zu Ende gegangen, weil die Richterin damals sehr viel Druck aufgebaut hat und gesagt hat, also mit der Geschichte kommen Sie hier nicht weiter. Und dann hat man einen Vergleich geschlossen.
Ah, das war ein Vergleich, okay. Ja, genau. Okay.
Warum habt ihr nicht einfach Marek als Zeugen aufgerufen? Dann wäre doch alles klar gewesen.
Dann wäre alles klar gewesen. Also, genau.
Genau. Da weißt du schon.
Ja. Könnte ich noch mehr erzählen, aber das ist so das, wenn du mich fragst, fällt mir das spontan wieder ein. Ne? Ja.
Es gibt immer so 3-4 Geschichten, die man nie mehr vergisst. Ne?
Ja, ja.
Wir haben unsere alle schon erzählt hier, aber das ist schön, dass du da bist.
Ja, wir haben unsere schon so gut wie alle wegerzählt, ja.
Also emotional durchaus herausfordernd sind auch immer Verfahren damals gewesen, wenn ich so Alkoholiker so vertreten habe. Da hatte ich so 2-3 Mal im Jahr, muss man sagen, jemanden. Das ist nicht ohne, weil man das juristisch nicht lösen kann, das Problem. Also die Kündigung, die dann so am Ende von so einem Arbeitsverhältnis steht, das ist wirklich das Ende der Fahnenstange eines ganz, ganz, ganz langen Prozesses vorher. Mhm. Meiner Wahrnehmung nach ist es so, dass viele Unternehmen das erstmal wegignorieren, wenn da jemand als Alkoholiker identifiziert wurde. Auch die Führungskräfte gucken dann häufig weg.
Ah, das ist eigentlich bekannt.
Ja,
oder nicht unter der ganzen Firma, aber unter den paar Kollegen oder vor. Wird aber dann erstmal wegignoriert, bis es potenziell in ein paar Jahren zu einem Problem dann wird.
Ja, manchmal ist es so, also auch gerade jetzt in den eher einfacheren Tätigkeiten, jemand, der dann im Lager arbeitet oder so und dann auf dem Gabelstapelfahrer drauf sitzt, so, dass der dann vielleicht auch irgendwie ein Gefährdungsrisiko darstellt und die Kollegen dann sagen, nee, Moment mal, also, ne?
Ah, da kommst du in eine ganz andere rechtliche Thematik da wieder rein. Weil eigentlich wird er dann vielleicht gekündigt, weil er Alkoholiker war, aber dann guckst du, er ist aber die letzten 3 Jahre im Lager rumgefahren. Das war eigentlich arbeitsrechtlich nicht so ganz toll gewesen. Und eigentlich ist dann vielleicht das Risiko bei, ich bin jetzt kein Anwalt, aber bei denen, die das ja dann wussten. Weil die hätten der eigentlich haben ja die ganze Belegschaft gefährdet oder die dann auch die Schicht hatten, als er rumgefahren ist.
Ja, so weit geht sozusagen die rechtliche Systematik nicht an der Ecke. Ja.
Ich habe zu viel, wie sagt man, Anwaltsserien geguckt.
Ja, aus einem gesunden Menschenverstand heraus jetzt argumentiert, da ist ja auch alles gut, ja. Es ist mehr so, dass die Kollegen dann sagen, also mir ist das zu gefährlich, mit dem zusammenzuarbeiten zum Beispiel. Ja, genau. Ja. Ne? Und dann entsteht Druck für die Führungskraft, weil die dann die Mannschaft nicht mehr richtig einteilen kann zum Beispiel. Oder weil einfach Konflikte entstehen.
Ja.
Oder vielleicht sogar, weil wirklich was passiert ist. Ne? Ja. Oder die Menschen kommen dann nicht mit zur Arbeit, weil sie so nasse Phasen haben, ne, also wo sie dann tagelang irgendwie im Suff liegen und dann kommen die nicht mehr und so und dann sind sie nicht einsetzbar und dann werden sie nochmal irgendwie in die stationäre Behandlung gegeben. Da gibt es einen Entzug, einmal, zweimal, manchmal sogar dreimal, gibt es Gespräche und. Also das ist wirklich schwierig, wenn das auf der menschlichen und medizinischen Ebene nicht gelöst werden kann, das Problem. Im Gerichtssaal kann man das nicht lösen, das geht nicht.
Ja. Das wäre jetzt noch mal eine Frage gewesen, warum nicht? Was?
Weil, also ich sag mal, wenn jemand jetzt betriebsbedingt gekündigt wird, weil der Job weggefallen ist, da gibt es ja gewisse Voraussetzungen nach dem BAG, die kann man dann durch so eine Checkliste abhaken und gucken, sind die erfüllt oder nicht. Ja, oder wenn jemand jetzt verhaltensbedingt gekündigt wird, weil er seinen Kollegen irgendwie eine runtergehauen hat oder so. Ne? Das sind natürlich auch alles Kündigungsgründe. Da kann man aber vielleicht auch nochmal gucken, ob man im Vergleich nicht eine Lösung hinbekommt. Vielleicht auch im Sinne von Entschuldigung und wollen wir nicht nochmal wieder das versuchen und so weiter. Aber oder das auch einfach klären durch eine Entscheidung. Ja? Also jemand hat dem anderen eine runtergehauen so und das ist natürlich dann ein Kündigungsgrund auch. Vielleicht sogar abgemahnt worden vorher. Und je nach Stärke braucht man das aber dann auch nicht immer. Und dann ist dieser Mensch dann auch einfach raus aus dem Arbeitsverhältnis und macht dann irgendeinen anderen Job weiter. Jemand, der mit einem Alkoholthema, mit einer Alkoholerkrankung, das ist ja nicht nur im medizinischen, sondern auch im juristischen Sinne eine Krankheit, in einem Kündigungsschutzprozess sich befindet und das Gericht entscheidet am Ende, dass das Arbeitsverhältnis aufgelöst ist, dann ist dieser Mensch, also ich will es mal jetzt hart formulieren, prädestiniert für die Gosse.
Ja.
Weil das...
Und als Ergebnis wird sowas dann eher nicht aufgelöst oder?
Es gibt Vergleichsmöglichkeiten, die man wählen kann. Zum Beispiel, aber
man könnte ja auch sagen, okay, keine Ahnung, so du bist jetzt halt 3 Monate raus und machst einen Entzug und dann kommst du wieder. So. Wer ja, auch genau. immer dann die Kosten für den Entzug trägt, hoffentlich wahrscheinlich die Krankenkasse, aber. Und, oder was ist die Lösung dann? Ich habe es noch nicht verstanden, warum du argumentierst, dass rechtlich nicht lösbar ist.
Also genau, man kann sozusagen eine, wenn es noch keine Entziehung gegeben haben sollte, was in der Regel nicht der, also in den meisten Fällen nicht gegeben ist, die meisten haben sowas schon längst durchexerziert. Mhm. Deswegen hatte ich vorhin mal angesprochen, die Kündigung steht ganz am Ende von so einem ganz langen Prozess. Mhm. Aber klar, wenn das noch nicht passiert sein sollte, das ist auch sozusagen eine Kündigungserfordernis tatsächlich in dem Zusammenhang, dann müsste man sowas erst nochmal machen.
Okay, also das muss erst passieren, ja, zwingend. Okay, ja. Spannend.
Manchmal kann man aber auch sagen, wir geben dir nochmal die Chance, ein Jahr jetzt zum Beispiel ein befristetes Arbeitsverhältnis, wir wandeln das unbefristete, jetzt gekündigte Arbeitsverhältnis in ein befristetes um. Mhm. Wir geben dir jetzt ein Jahr die Chance, im Rahmen dessen du dich bewähren kannst. Und wenn du da keinen Rückfall hast, dann wandelt sich sozusagen das Arbeitsverhältnis wieder in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis um. Ah, okay. Und du kannst normal weitermachen. Das ist so eine letzte Chance. Aber das muss ein Unternehmen wollen. Das müssen von Unternehmensseite muss das mitgemacht werden. Viele Personalmitarbeiter sagen dann, nee, ich habe hier die Anweisung gekriegt, wir haben hier schon 2 Entziehungen bezahlt oder eine bezahlt, eine unterstützt. Wir haben vielleicht sogar auch schon Gesprächstherapien mit dem Menschen durchgeführt. Also er hat von allen Seiten Unterstützung bekommen. Das Team will den nicht mehr haben und. Dann wird eine harte Linie manchmal gezogen. Das machen wir nicht mit. Aber es gibt auch Situationen, wo Unternehmen dann sagen, okay, ja, einmal noch. Und dann, wenn nicht, bei einem Rückfall, dann ist Ende.
Ja, das ist ja auch dieses, also sehe ich schon extrem schwierig an solche Fälle, weil du hast halt das Schicksal einer Person, aber die beeinflusst ja natürlich das ganze Team ne? Und dann auch die Wirtschaft des Unternehmens.
Ja.
Und dann ist halt, muss halt irgendwie so abwägen. Ne? Also
ja.
Wie, ja, keine Ahnung, ich will sagen, wichtig, aber diese, ja, das Gewicht des Schicksals der einzelnen Person versus was hat das für einen wirtschaftlichen und auch Menschen-Impact auf das Team, die eigentlich sich auf ihn verlassen oder sie verlassen. Und ja, stell ich mir krass
vor. Ja, auf der anderen Seite, ja. Wie du gerade gesagt hast, halt eine Krankheit.
Ja.
Und du würdest ja jetzt auch nicht zu jemandem sagen, ja, keine Ahnung, dein Knochenbruch verheilt uns zu langsam, du bist jetzt raus. So,
weißt du? Nee, das nicht, aber auf gar keinen Fall. Aber deswegen, das wurde ja dann auch versucht. Ne? Also erster Entzug, zweiter Entzug, dritter Entzug, vierter Entzug.
Nee, aber finde ich auch gut, wenn, wusste ich nicht, dass das so ist, aber ist ja voll gut, wenn sowas wirklich dann auch voraussetzt oder erfolgen muss, bevor überhaupt eine Kündigung in Betracht gezogen werden kann.
Einmal. Ja. Und also es ist auch so, dass die Familie da mitmachen muss. Also der Mensch schafft das meistens nicht alleine.
Mhm.
Das ist sowieso eine Grundvoraussetzung. Die Person muss die Einsichtsfähigkeit haben,
ja, ja.
zu sagen, ich bin Alkoholiker und ich will das auch in den Griff kriegen. Das ist auch nicht bei jedem der Fall.
Ja.
Viele leugnen das auch und sagen, ich bin auch kein Alkoholiker.
Ja.
Obwohl dann eine Sozialanamnese nach dem Krankenhausbericht drin steht, Patient trinkt 5 Liter Bier am Tag und eine Flasche Äppler zum Beispiel.
Ja.
Ja, die habe ich mal gehabt, ne? Dann bin ich konfrontiert, das ist so normal.
Alkoholismus. Mein Opa ist mit Lungenkrebs ins Krankenhaus gekommen.
Mhm.
Dann hat die Schwester ihn gefragt, Herr Butterbeck, sind Sie Raucher? Hat er gesagt, nö. Und da hat sie gefragt, und seit wann nicht mehr? Und hat er gesagt, seit gestern. Und hat sie gesagt, und wie viel haben Sie vorher geraucht? Und hat er gesagt, 50 Jahre lang, jeden Tag 2 Schachteln. Aber sind Sie Raucher? Nö. Geil, oder?
So in der Art, ja, genau.
So, ja. Same deal.
Aber ja. Gut, das ist so ein bisschen, ich sag mal, für mich ein bisschen Schnee von gestern.
Ja.
Wir sind jetzt gerade so ins Reden gekommen. Das sind so Themen, die ich hatte zu Beginn meiner beruflichen Arbeit viel und das hat meinen Blick so ein bisschen geöffnet, so auch auf alltägliche Arbeits- und Lebenssituationen, muss man sagen. Ja.
Wir können ja den Bogen nochmal zurück zur IT schlagen
ja.
und den Spieß vielleicht einfach mal umdrehen. Du bist jetzt hier in der exklusiven Situation, dass du irgendwie 2 IT-Nerds vor dir hast. Hast du Fragen an uns? Gibt es irgendwas, was wir dir beantworten können, was dich schon immer mal irgendwie
aus
Interesse eines so Techies interessiert hat.
Warum dauert immer der ganze Spaß
so lange? Warum braucht der eigentlich immer so lange für alles? Weil der Betriebsrat nicht zustimmt.
Das sind eigentlich immer spezifische Fragen aus den Softwarelösungen heraus. So.
Also, du hast mich auch schon mal einmal angerufen mit irgendeiner sehr konkreten Frage. Ja. Worum ging es da nochmal?
Ich überlege auch gerade, das war auch ein Überwachungsthema. So ganz genau kriege ich es auch nicht mehr zusammen gerade.
Aber dann, also jetzt auch jetzt, weil du jetzt auch gerade so fragst und so, ne? Und du musst ja auch volles Verständnis, aber auch Vertrauen haben auf die Infos, die du kriegst. Weil das stelle ich mir auch schon ein bisschen herausfordernd vor, weil du musst ja bewerten können, ob der technisch jetzt dir da entsprechend richtige Antworten gibt, weil vielleicht will er sich jetzt nicht die Blöße geben vom Chef oder sowas und anstatt zu sagen, weiß ich jetzt gar nicht, ob das Tool jetzt die IP mittrackt oder nicht, dann sage ich jetzt lieber mal nein. Und dann trackt das Tool aber dann trotzdem die IP mit oder Timestamps oder keine Ahnung was. Ja. Und dann habt ihr den Salat oder also wie ist es dann auch haftungstechnisch, wäre auch interessant.
Absolut, das ist ein ganz essentieller Punkt. Ideal ist natürlich in so einem Zusammenhang, wenn man als Jurist neben sich noch einen weiteren technischen Sachverständigen hat, mit dem man dann auf der vertrauensvollen Ebene sich austauschen kann und der dann auch nochmal mit einem versierten Blick auf die Sache draufschaut und sagt, ja, da hat der Anbieter das und das erzählt, ich weiß aber, das ist so und so. Und das ist natürlich ideal, wenn man das hat. Da ist es nur so, dass das Unternehmen auch den zweiten Sachverständigen ja noch bezahlen muss. Und nicht in jedem Unternehmen sitzt der Geldbeutel dann so locker, dass man sagt, ich zahle zwei Sachverständigen. Ja. Aber in der Tat, es gibt es. Es gibt auch am Markt durchaus organisierte Einheiten, die eben so eine technische Unterstützung und Beratung für Betriebsratsgremien, aber auch für dann Geschäftsführer in dem Zusammenhang anbieten.
Das gibt's. Ich meine, du hast ja auch von erzählt, es kommen dann so Anbieter, die pitchen dann.
Ja.
Und vielleicht geht es da um sehr, sehr viel Geld.
Ja, ja.
Und dann wird dann so ein bisschen links und rechts vielleicht gebogen, so die Wahrheit, und um halt den Deal zu kriegen.
Ja.
Und dann werden vielleicht Features versprochen, die Software vielleicht gar nicht kann, aber
ich habe schon interessant vor. So. Ich habe schon den Satz gelesen, die IT ermöglicht dem Betriebsrat jederzeit nach Absprache Einsicht in die Logdateien und in die Datenbank. So, also mit anderen Worten, die können einfach reingucken, ob das stimmt, was du erzählt hast.
Ja, das ist eine beliebte und verbreitete Formulierung in Betriebsvereinbarungen, die man durchaus mit aufnimmt, genau.
Was hörst du so für Musik?
Was hörst du für Musik? Oh, ich habe eben eingangs noch davon gesprochen, dass ich gerade Tron Ares geguckt habe und dann Jared Leto über Deepesh Mode sich positiv geäußert. Das habe ich sehr erfreut zur Kenntnis genommen, weil ich bin, seitdem ich 16 bin, höre ich Deepesh Mode. Geil. Früher sehr extensiv, heute aber immer noch, war auch schon x-mal auf dem Konzert und so, ist schon mal eine Lieblingsband. Ja.
Hast du schon mal eine Folge von uns gehört vom Podcast?
Nee, noch nicht.
Es ist so, wir haben so ein Abo bei Suno, das ist so ein AI-Tool, mit dem man Songs sich bauen lassen kann, auch im Stil von existierenden Künstlern. Muss man ein bisschen tricksen, um das hinzukriegen, ne? Ist ja auch immer so eine Copyright-Frage. Aber unsere Gäste dürfen immer ihre Lieblingsband oder Künstler oder Sänger oder was auch immer sagen. Und dann bauen wir sozusagen jetzt in deinem Fall im Stile von Depeche Mode einen Outro-Song für den Podcast, der jetzt anfängt zu spielen. Ja, und dann der Songtext handelt dann thematisch immer vom Folgenthema. Also wir hören jetzt einen Depeche Mode-Song über Betriebsvereinbarungen.
Okay,
das wird geil. Das ist
geil. Ja, cool. Wenn ich mir dann einen Song aussuchen dürfte...
Also das geht, so genau geht es tatsächlich nicht. Okay, also ich kann versuchen, geht auch nicht mit allen Künstlern, ich kann versuchen, den Stil so einer Band oder eines Sängers oder so nachzubauen. Aber jetzt so eine exakte Kopie von einem Song, nur mit einem anderen Text, das wäre dann auch zu harte Copyright-Verletzung. Das bietet das Tool nicht an. So. Geht vielleicht auch über Tricks, aber ich finde es auch schöner, wenn man so stilistisch ein bisschen freier ist, einfach, dann macht auf jeden Fall mehr Spaß. Es gibt auch so Künstler, die ja, also so Michael Jackson ging, also ist komplett nach hinten losgegangen, hat sich auch mal jemand gewünscht. Das hat einfach, der hat eine zu unique Stimme, das hat einfach die AI nicht hinbekommen. Mhm. So, mal gucken.
Zu gut für AI.
Ja, mal gucken, wie es mit Depeche Mode läuft.
Nice, ja, danke.
Danke für deinen Besuch.
Danke euch. Ja, sehr gerne. Cool. Für den kleinen Ausflug in die Legal-Welt.
In 2 Wochen bin ich in Finnland. Das heißt, wir machen nochmal eine Urlaubsfolge mit diesmal keinen Zikaden im Hintergrund, sondern Elchröhren vielleicht.
Vielleicht, ja. Paarungsgeräusche von Elchen.
Ja. Und dann, wenn ich wiederkomme, dann haben wir schon B-Sides, wollte ich sagen.
Also haben wir B-Sides, stimmt.
B-Sides-Folge steht da. Ja. Ja, so, auch nochmal gucken, wie wir das mit dem Streaming hinbekommen.
Ja, da war was.
Sollten wir nochmal üben vorher. Okay. Gut.
Okay.
Alles klar.
Dann danke.
Danke dir.
Danke euch.
Bis zum nächsten Mal. 2 Wochen.
Ciao.
Tschüss. We brought a system to the floor. A brand new world behind the door. It knows the time, it knows the place. It counts the seconds on your face. They said it's only there to help, to make us fast, to make us well. But every click and every trace was written down and kept in place. And someone asked a simple question, someone dared to draw the line. If you wanna watch us working, you don't get to watch our life. We have the right to know. We have the right to say no. You can change the software, but you can't change the law. We have the right to know where every little signal goes. You can build your perfect system, but you don't own us anymore. The project plan was 6 months long. The management said nothing's wrong. A little change, a little scream, a little more than it had been. But buried in the specification was something nobody mentioned. Performance targets, profile scores, and suddenly they knew much more. So we stood beside the table with the lawyers and the rules. You may call it implementation, we call it our right to choose. We have the right to know. We have the right to say no. Can change the software, but you can't change the law. We have the right to know where every little signal goes. You can build your perfect system, but you don't own us anymore. Don't look.
Someone still has a voice.